Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite und ganz herzliche Grüße aus Unna Königsborn, wo sich ja gerade euer Pastor aufhält. Ja, früher war das mal der Reisedienstsonntag des Landesverbandes. Heute heißt das ein bisschen anders, der ist jetzt geändert worden, der heißt jetzt einfach Sonntag des Landesverbandes oder Tag des Landesverbandes. Es geht einfach darum, dass man einfach über den eigenen Tellerrand der Gemeinde hinausschaut und nochmal wahrnimmt, wir sind Teil einer größeren Gemeinschaft, sicherlich einer Bundesgemeinschaft, aber etwas heruntergebrochen eben einer Landesgemeinschaft, und seit 2, 3 Jahren sind wir auch mit dem Rheinland fusioniert, sodass wir jetzt Teil einer Gemeinschaft sind von rund 150 Gemeinden in Westfalen und Rheinland, und Unna Königsborn und Borken sind eben ein kleiner Teil davon. Das ist so der Gedanke, dass wir eben das einmal im Jahr haben. Aber ich komme auch so gerne zu euch, egal ob jetzt Tag des Landesverbandes ist oder wir einfach so mal tauschen oder ich mal so eingeladen werde, weil euer Pastor verdienten Urlaub hat, was auch immer. Schön, bei euch zu sein und mit euch Gottesdienst zu feiern. Hab mich gefreut zu hören, heute ist ja eigentlich auch der weltweite Gebetstag für die verfolgten Christen, aber ihr macht das, glaube ich, nächsten Sonntag, ne? Also es wird bei euch auch nicht in Vergessenheit geraten, das ist schön. Ich denke, das ist wichtig, dass wir auch in dieser Gemeinschaft uns immer wieder bewusst werden, darin zu stehen, auch wenn wir vielleicht nicht in der Situation uns befinden wie unsere Geschwister in anderen Erdteilen, die eben nicht einfach so schön morgens zum Gottesdienst kommen können und wissen, jetzt erleben wir 2 Stunden tolle Gemeinschaft, niemand stört, wir können freimütig Gottes Wort verkünden. Das ist eben in vielen, vielen anderen Teilen dieser Welt gar nicht möglich. Da sind Menschen schon dankbar, wenn sie heimlich sich mit 1 oder 2 anderen Christen treffen können, wenn sie vielleicht einen Teil der Bibel haben, vielleicht noch handschriftlich abgeschrieben. Also wir sind da schon sehr bevorrechtigt und es tut gut, uns daran immer wieder neu zu erinnern und eben für diese Geschwister auch in besonderer Weise einzustehen. Heute Morgen möchte ich mit euch einen bekannten Text aus der Apostelgeschichte betrachten. Ich gehe davon aus, es ist ein bekannter Text. Ein Teil davon haben wir gerade schon gehört. Es ist ein Teil der Missionsgeschichte von Paulus und Barnabas. Und sie sind unterwegs als Zeugen Jesu, als Zeugen der Person, die ihr Leben völlig neu gemacht hat. Und sie sind unterwegs, um von diesem Jesus zu erzählen, das Evangelium von der Gnade Gottes weiterzugeben. Und genau in dieser Art von Nachfolge sind wir, bist du und ich, soweit du Jesus persönlich als deinen Herrn kennengelernt hast, auch hineingestellt. Aber was ist dabei eigentlich unser Ziel? Ich weiß nicht, ob du, ob sie sich darüber schon mal Gedanken gemacht haben. Ich gehe davon aus, ja. Manchmal denkt man ja, hier das Ziel, wenn ich anderen Menschen das Evangelium weitergebe, ist, dass sie zum Glauben kommen. Ja, ich würde mal sagen, das ist ein Zwischenziel. Das ist nicht das eigentliche Ziel. Das ist ein Zwischenziel, natürlich ein gewünschtes Zwischenziel. Da geht es erstmal los, aber diese Menschen sollen ja, die werden ja nicht dann in den Himmel gebeamt, wenn sie zum Glauben gekommen sind. Dann wäre das wirklich für sie erstmal so abgeschlossen, weil sie dann beim Herrn sind, sondern sie sollen ja zu Jüngern werden. Sie sollen ja Menschen werden, die lernen, diesem Jesus nachzufolgen, für ihn zu leben, ihm Ehre zu bringen. Sein Lob in ihrem Leben und in dem Einflussbereich, in dem sie sich befinden, groß zu machen. Und das ist auch hoffentlich unser Ziel, dass Gott groß gemacht wird in diesem Gottesdienst, in unserem persönlichen Leben. Ich muss gestehen, ich brauchte eine Zeit lang, bevor ich das so für mein Leben verstanden habe, und ich muss gestehen, ich bin immer noch dabei, da zu lernen, Schritte zu gehen. Irgendwann bin ich mal auf alttestamentliche Texte gestoßen, möchte euch gerne mal ganz kurz mit hineinnehmen, bevor wir dann in Apostel 14 nochmal einsteigen. Jesaja 42, Vers 8, da heißt es: Ich bin der Herr, das ist mein Name, und meine Ehre gebe ich keinem anderen, noch meinen Ruhm den geschnitzten Bildern. Da geht es also um Götzendienst. Gott ist ein eifersüchtiger Gott und er gibt seine Ehre keinem anderen. Kapitel 43, die Verse 6 und 7, da heißt es: Ich werde zum Norden sagen, gib heraus, und zum Süden halte nicht zurück. Bring meine Söhne von fern her und meine Töchter vom Ende der Erde. Und dann heißt es: Jeden, der mit meinem Namen genannt ist und den ich zu meiner Ehre geschaffen, den ich gebildet und gemacht habe. Also da musste ich schlucken, als ich den Vers vor vielen, vielen Jahren das erste Mal las und glaubte, ihn halbwegs zu verstehen. Aha, zu meiner Ehre gemacht habe. Wenn ich das auf mein Leben beziehe, ist das eigentlich der Sinn meines Lebens, der Zweck meines Lebens, Gott Ehre zu bringen. Ziel und Zweck meines Lebens ist nicht, dass Gott alle meine Wünsche erfüllt, dass Gott mir Jesus als Therapeuten zur Seite stellt, damit ich ein gelingendes und glückliches Leben habe. Das ist nicht das, was Evangelium eigentlich ausmacht, sondern damit ich Gott groß mache durch mein Leben. Und da gehören die schönen Dinge dazu, über die wir uns freuen dürfen. Und da gehören auch die schweren Dinge dazu. Denn was wäre das für ein Leben unserer verfolgten Geschwister, wenn das Ziel, der Sinn und Zweck eines Lebens als Kindes Gottes eben überwiegend aus schönen, problemfreien Zonen bestehen würde? Sie hätten ja gar keine Möglichkeit. Und kann man im Leid Gott verherrlichen? Ich glaube, da können auch manche von euch ein Lied von singen und sagen, ja, vielleicht öfters im Blick auf zurück, dass man das dann bestätigen kann. In der Leitsituation selber fällt es uns wahrscheinlich oft schwer. Und das ist, glaube ich, auch menschlich und auch normal. Und da sollten wir uns auch nicht zu sehr runterziehen lassen oder auch uns nicht zu sehr unter Druck setzen lassen, aber zu lernen, auch diese Dinge aus der Hand Gottes anzunehmen. Also um Gottes Ehre ging es auch den Jüngern Jesu in der Apostelgeschichte. Und das zeigt uns in sehr eindrücklicher Weise auch unser Bibeltext, von dem wir eben gerade schon einen Teil gehört haben. Und ich mache einfach da mal Fortsetzung. Ich möchte nämlich auf den Folgetext aufmerksam machen. Apostelgeschichte 14, die Verse 14 bis 18. Und diese lese ich noch. Jetzt habe ich den falschen Text, da ist er. Als aber die Apostel Barnabas und Paulus es hörten, zerrissen sie ihre Kleider, sprangen hinaus unter die Volksmenge und riefen und sprachen: Männer, warum tut ihr dieses? Auch wir sind Menschen von gleichen Empfindungen wie ihr und verkündigen euch, dass ihr euch von diesen nichtigen Götzen bekehren sollt zu dem lebendigen Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was in ihnen ist, der in den vergangenen Geschlechtern alle Nationen auf ihren eigenen Wegen gehen ließ, obwohl er sich doch nicht unbezeugt gelassen hat, indem er Gutes tat und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gab und eure Herzen mit Speise und Fröhlichkeit erfüllte. Und als sie dies sagten, hielten sie die Volksmengen kaum davon ab, ihnen zu opfern. Bis hierhin unser Text. Zeugen Jesu sein, damit Gott geehrt wird. Nun, die Vorgeschichte, die haben wir ja eben mitbekommen. Paulus und Barnabas auf der Missionsreise durch Ikonion. Und sie erleben da nicht nur erfreuliche Dinge. Sie erleben, wie Gott Vollmacht schenkt in der Verkündigung des Wortes Gottes, Menschen zum Glauben kommen, aber auch die Widersacher sind da. Und zwar aus dem eigenen Volk, die Juden, die eben nicht glauben wollen. Und die hetzen das Volk auch, auch die Nichtjuden. Und sie können gerade noch einer Steinigung entgehen, indem sie fliehen. Und so kommen sie in den nächsten Ort, nach Lystra. Und dort, auch in einer Situation, wo das Wort Gottes verkündet wird, fällt Paulus eben dieser eine Mann auf. Und er merkt, wie dieser Glauben hat, geheilt zu werden. Im Grundtext steht hier das Wort, was man durchaus auch mit gerettet übersetzen kann. Also da ist nicht nur an die körperliche Heilung zu denken, sondern an etwas mehr, das eben auch den ganzen Menschen umfasst. Und Paulus, vom Geist Gottes getrieben, spricht diesen Menschen an. Steh auf. Und der Mensch sagt nicht, Mensch, ich kann das nicht, ich bin gelähmt, sondern er steht auf und beginnt zu gehen, was er vorher nicht konnte. Und da flippen die Menschen förmlich aus. Das ist die Situation, in der wir uns befinden. Und sie flippen nicht nur aus, sondern sie sind davon überzeugt, die Götter sind zu ihnen gekommen und Menschen geworden. Und sie wissen auch gleich schon, wen sie da vor sich haben, nämlich Zeus und Hermes. Und sie fangen an, ihnen zu opfern. Gott wird geehrt, wenn wir der Versuchung menschlicher Anbetung widerstehen. Und ich muss gestehen, das ist gar nicht so einfach, menschlicher Anbetung zu widerstehen. Das, was Paulus und Barnabas hier erleben, ist sehr krass. Und ich gehe mal davon aus, dass wir das in dieser Form nicht erleben werden. Es sei denn, wir sind irgendwo auf dem Missionsfeld. Also jetzt draußen in weit entfernten Ländern. Und trotzdem bin ich davon überzeugt, dass wir alle, wenn wir das Evangelium anderen Menschen weitersagen, wenn wir Dienste in der Gemeinde übernehmen, wenn wir in irgendeiner Art und Weise unser Christsein leben, dass wir Anbetung erfahren werden oder uns nach Anbetung sehnen werden, aber an einem falschen Platz. Und die Frage wird sein, wie wir in dem Moment uns verhalten. Ich will euch gleich ein paar Beispiele geben, die das vielleicht ein bisschen anschaulicher machen. Wer wünscht sich das denn nicht? Endlich Anerkennung für seinen Einsatz. Wer wünscht sich nicht, dass die Opfer, die man bringt, an Zeit, an Finanzen, an Kreativität, die Annehmlichkeiten, auf die man verzichtet, dass das wahrgenommen wird? Wer wünscht sich das nicht, dass den Spott, den man geduldig erträgt, sich irgendwann auch auszahlt? Tut es nicht gut, wenn anderen das auffällt, wie man sich einsetzt, wie man ohne zu klagen gewisse Dinge aushält und immer wieder neu vielleicht die Dinge, die andere liegen lassen, übernimmt? Ich glaube, das kann man sehr gut auf den Gemeindekontext übertragen. Da muss man gar nicht groß irgendwo auf Missionstour unterwegs sein. Und ich will damit nicht sagen, dass es nicht wichtig ist, Wertschätzung einander auszudrücken und auch mal anerkennende, ermutigende Worte zu finden. Genauso wichtig ist es ja auch, dass man in da, wo es angebracht ist, eben auch mal jemanden zur Seite nimmt und mal vielleicht mal ermahnende Worte sagt. Die Bibel, das Neue Testament ist voll davon. Die Frage ist, was unsere eigentliche Motivation ist, warum wir bestimmte Dinge tun. Und wenn ich im Gemeindekontext unterwegs bin und nur darauf aus bin, Anerkennung von anderen zu bekommen, dann suche ich meine Anbetung an einem falschen Platz. Und dann bin ich es plötzlich, der Anbetung sucht, und ich bin nicht mehr der, der Gott die Ehre gibt mit dem, was er mir an Gaben, an Zeit, an Finanzen, an Kreativität und Gaben geschenkt hat. Paulus und Barnabas erleben, wie Gott sich zu ihrer Verkündigung stellt. Und in das Leben eines einzelnen Menschen, das wird zumindest hier beschrieben, vorher kommen ja noch mehrere Menschen zum Glauben, radikal verändernd eingreift. Aber es kommt ja noch viel besser für die beiden. Denn die Leute merken plötzlich, was sie an diesen beiden Boten Gottes haben. Das ist doch toll, dass das mal endlich auffällt und nicht immer nur Kritik kommt, nicht immer nur das eigene Volk sie hintergeht und die Nichtjuden aufwiegelt und ihnen das Leben schwer macht. Hier sind Leute, die wollen ihnen etwas Gutes tun. Aber sie übertreiben es eben deutlich, weil sie wollen sie nicht nur zum Essen einladen, sie wollen ihnen opfern, als wenn sie Gott wären. Sie stehen plötzlich im Rampenlicht und erfahren den Reiz und die Gefahr menschlicher Anbetung. Und ich bin davon überzeugt, dass es das heute auch noch gibt. Im Gemeindekontext, im Missionskontext. Da, wo wir als Boten Gottes, als Zeugen Jesu unterwegs sind. Boten Gottes sind auch heute noch, vielleicht in unserer westlichen Welt, noch mal ganz anderen Versuchungen ausgesetzt, im Blick auf Macht bzw. Ansehen, Sex und Geld. Wie schnell steigt die Popularität einem Verkündiger zu Kopf und er kann der Anbetung der Massen kaum noch entgehen? Beispiel Fernsehprediger, und ich will damit nicht sagen, dass die alle schlecht sind. Nur die Gefahr, in der sie sich befinden, sich plötzlich bewusst zu werden, wie viel Leute zuschauen, wie viele Klicks und Likes sie dann auf Facebook bekommen, wie oft man dann eben auch im Gemeindekontext hört, wie gern Prediger A oder B gehört werden, neben dem Verkündiger in der eigenen Gemeinde. Das macht etwas mit einem Menschen. Wenn er plötzlich zu dem nächsten Event eingeladen wird und zur nächsten Konferenz und hier angefragt wird und plötzlich hat man kaum noch Termine frei für die eigene Gemeinde, weil man eben plötzlich so gefragt ist und so vollmächtigen Dienst tut. Und ich hoffe, ihr versteht mich nicht falsch. Ich will das nicht alles negativ darstellen. Ich will nur deutlich machen, was das mit einem Menschen machen kann. Die Grenze, an der wir Gott die Ehre rauben, auch in unserem christlichen Dienst in der Gemeinde, die ist nicht leicht zu erkennen. Und ich denke, hier sollten wir zumindest sensibel und wachsam sein und vor allen Dingen demütig sein und demütig bleiben. Und wer hier der Versuchung eigener Ehre widersteht, und das ist ein Lernprozess, und das ist auch ein, wenn man es gemeint hat zu lernen, bleibt es immer noch ein Prozess, aber der versteht es, Gott an diesem Punkt Ehre zu geben. Und das sollte immer wieder neu unser Ziel sein. Ein zweiter Gedanke aus unserem Text: Gott wird geehrt, wenn wir uns für seine Ehre uneingeschränkt einsetzen. Wir haben ja hier gehört, wie Paulus und Barnabas reagieren. Die sind nicht hilflos, ja, was machen wir jetzt? Ja, können wir auch nichts machen. Da war ja auch das Sprachproblem. Im ersten Augenblick haben die das vielleicht noch nicht mal realisiert, weil die Leute auf Lykaonisch gesprochen haben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Paulus und Barnabas diese Untersprache nicht kannten. Sie waren in Griechisch bewandert, in Hebräisch, aber das war, glaube ich, eine Sprache, die ihnen doch eher fremd war. Aber sie ziehen sofort die Notbremse, als sie merken, was hier los ist, was hier passiert. Wo sie merken, dass ihnen geopfert wird, dass sie als Gottwesen verehrt werden sollen. Sie erliegen nicht der Versuchung, sondern sie gehen konsequent und mit sehr deutlichen Worten dazwischen. Und sie haben sich verständigen können, wahrscheinlich war Griechisch den Leuten dort auch bekannt. Diese drastische Situation der Verehrung durch diese Menschen setzen sie eine drastische Gegenreaktion entgegen. Nämlich sie zerreißen ihre Kleider, sie drücken ihr Entsetzen und ihre Betroffenheit über diese Form der menschlichen Verehrung zum Ausdruck. Sie stürzen sich förmlich in die Menge, um sich Aufmerksamkeit zu verschaffen und ihnen deutlich zu machen, dass sie damit aufhören sollen. Und sie nehmen Klarstellung auch in Bezug auf ihre Person. Wir sind Menschen wie ihr. Wir sind auf einer Ebene. Wir bringen euch nur eine wichtige Botschaft von dem, dem die eigentliche Anbetung gehört. Und scheinbar haben an dieser Stelle die Menschen mehr das Wunder im Blick gehabt als die Evangeliumsverkündigung im Ohr. Und das kann ja heutzutage auch schnell passieren, dass wenn etwas Außergewöhnliches geschieht oder man auf etwas Außergewöhnliches hofft und wartet, darauf mehr fokussiert ist, als das, was Gott durch sein Wort eigentlich in Ohren, Kopf und vor allen Dingen ins Herz transportieren möchte. Und das mag uns herausfordern, zu fragen, in welcher Form wir das Evangelium den Menschen nahebringen, auch in unseren Gottesdiensten. Wenn Gott dazu Wunder wirkt, ist das prima und ist das seine Sache. Ich bin gar nicht dagegen oder ich glaube nicht, dass Gott heute nicht Menschen auch gesund machen kann, heilen kann, dass so etwas geschehen kann heute. Aber es wird wahrscheinlich eher die Ausnahme sein, zumindest in unseren Kontexten. Wenn er Wunder wirkt, ist das seine Sache, aber wir sollten aus unserer Verkündigung des Evangeliums keinen Event machen, bei dem das Falsche dann hängen bleibt. Auch hier muss es uns um die Ehre Gottes gehen. Für sie gilt es, sich uneingeschränkt einzusetzen, wenn die Gefahr besteht, dass sie untergeht oder eher zur Randnotiz verkommt. Und dann ein drittes aus diesem Text. Gott wird geehrt, wenn wir ihn und seine Taten groß machen. Paulus und Barnabas ergreifen ja neu die Gelegenheit, den Menschen von diesem Gott zu erzählen. Sie sagen, von dem wir reden, das ist der, der Himmel und Erde gemacht hat und das Meer und alle Geschöpfe und euch und uns. Wir sind Geschöpfe dieses gewaltigen, allmächtigen und großen Gottes. Und sie erzählen weiter, er hatte mit euch, die ihr von diesem Gott noch nichts gehört habt, lange Zeit Geduld gehabt. Aber er hat sich nicht unbezeugt gelassen. Er hat, auch ihr durftet die, wir würden das vielleicht formulieren, die allgemeine Gnade erleben lassen. Die Güte Gottes, die Fürsorge. Gott lässt es regnen über die Gerechten und über die Ungerechten. Ihr habt Ernteerträge gehabt. All das ist diesem guten Gott zuzurechnen. Er hat euch ein frohes Herz gegeben. Also ein frohes Herz im Sinne von, dass sie eben essen und trinken konnten und das, was eben sie angepflanzt haben und ernten konnten, auch genießen konnten. Aber dieser Gott erwartet Anbetung. Er erwartet Umkehr, Buße. Er erwartet, dass das Herz nun auf ihn ausgerichtet wird, dass ihm die Ehre zukommt, die sie für sich oder eben für andere aufgespart haben. Und genau das muss eben auch der Inhalt unserer Verkündigung sein und bleiben. Gottes allmächtiges Wesen und seine machtvollen sowie liebevollen Taten in Jesus, seinem Sohn, den Menschen verkünden und groß machen. Auf Jesus hinweisen, um ihn geht es. Wir sind Werkzeuge, Transporteure einer unheimlich wichtigen Botschaft. Aber wir können auch wieder in den Hintergrund treten. Und wenn wir nicht mehr da sind, dann kommen andere und treten in unsere Fußstapfen. Das ist völlig nebensächlich. Und ein letztes. Gott wird geehrt, wenn wir ihm das Resultat unseres Dienstes überlassen. Das ist eigentlich ein sehr befreiender Gedanke. Auch das musste ich lernen. Wir dürfen Jesus, wir dürfen unserem großen Vater im Himmel das Resultat unseres Dienstes überlassen. Wir müssen da uns nicht kämpferisch noch zusätzlich engagieren. Wir sollen, klar, wir sollen das tun, was wir können, unser Bestes geben. Gehört ja auch ein Stück weit dazu, Gott Ehre zu geben, indem wir es nicht lässig tun, nicht einfach mal so aus dem Ärmel rausschütten, irgendwie wird das schon. Aber da, wo wir uns eingesetzt haben mit dem, was Gott uns an Fähigkeiten, an Gaben gegeben hat, da können wir getrost alles andere ihm überlassen. Die Geschichte geht menschlich gesehen nicht gut aus. In dem anderen Ort, wo sie noch fliehen konnten, um einer Steinigung zu entkommen, hat hier nicht funktioniert. Die Leute waren schneller, nämlich dieses Volk, was hier so jubelnd und staunend und anbetungswürdig vor den Aposteln niederfallen wollte, die wurden auch aufgewiegelt von den Juden. Und das wird dann im Folgetext geschrieben, von Antiochien und Ikonium kamen nämlich diese Juden auch hier an den Ort und haben die Volksmengen wieder manipuliert, überredet. Und plötzlich waren Paulus und Barnabas nicht mehr die anbetungswürdigen, prachtvollen Menschen, die was Gutes getan haben, sondern Verbrecher, die gesteinigt werden sollten. Und Paulus musste das erleben. Man hielt ihn für tot, schleifte ihn zur Stadt hinaus. Aber die Jünger, die dann sich Sorgen gemacht haben und ihn umringten, die erlebten plötzlich, wie er aufstand. Was hättest du jetzt in dieser Situation gemacht? Also ich bin mir ziemlich sicher, was ich gemacht hätte. Ich wäre nicht mehr in diese Stadt zurückgegangen. Aber genau das tut Paulus. Er geht souverän zurück in diese Stadt, wo er eben noch die Steinigung erlebt hat. Aber dann geht er weiter, zieht weiter nach Derbe und nachher zieht er den gleichen Weg wieder zurück durch die Städte Derbe, Lystra, Ikonium, Antiochien, um überall die Menschen, die zum Glauben gekommen sind, zu stärken. Und ihnen zu sagen, wisst ihr was? Das, was ihr erlebt in eurer Situation, das ist das Normale. Wir müssen durch viele Bedrängnisse ins Reich Gottes eingehen. Paulus war ein Wohlstandsevangelium völlig fremd. Er sagte, das ist die Normalität, wie die Menschen um euch herum reagieren auf euer neues Leben. Damit müsst ihr rechnen, mit Verfolgung, mit Ausgrenzung, mit Verleumdung, mit Beschlagnahme eures Besitzes, mit falschen Anschuldigungen, mit Gefängnisaufenthalten. Wir wissen, glaube ich, manchmal gar nicht, wie gut wir es haben. Das ist die Normalität, in der die Menschen damals gelebt haben. Gott wird geehrt werden, wir ihm das Resultat unseres Dienstes überlassen. Klar, Paulus konnte sagen, an jedem Ort sind Menschen zum Glauben gekommen. Aber das waren keine großen Erweckungen, sondern hier hat er Steinigung erfahren. Er ist wie ein räudiger Hund behandelt und aus der Stadt herausgeprügelt worden. Und die wenigen Gläubigen haben entweder in dem Moment noch gar nicht die Kraft oder den Mut oder was auch immer gehabt, ihm beizustehen. Menschlich könnte man sagen, das hat sich nicht gelohnt, der Aufwand. Vollen Einsatz gezeigt, der Versuchung widerstanden, sich für Gottes Ehre kühn eingesetzt und dann das. Wie geht es uns? Vollen Einsatz gezeigt, viele Entbehrungen auf mich genommen, viel finanziell beigetragen und dann wird einem das noch nicht mal gedankt. In der Gemeinde, beim Missionseinsatz oder wo auch immer. Aber weißt du, darum geht's auch nicht. Schön, wenn du die Wertschätzung erfährst. Aber darum geht es nicht. Wichtig ist zu lernen, wie du in der Situation damit umgehst. Wie Gott auch dieses falsche Verhalten von anderen Menschen oder das falsche Reagieren von Organisationen oder was auch immer man da reinsetzen kann, dass du das einordnen kannst in das Arbeiten Gottes an deinem Leben und an deinem Herzen. Das ist das Entscheidende. Zu sehen, Gott will mich als sein Zeuge gebrauchen, aber woran er noch viel mehr interessiert ist, an dir selber als seinem Kind zu wirken und zu arbeiten und dich weiter zu verändern in das Bild seines eigenen Sohnes. Darum geht es ihm. Und auf diesem Weg der Veränderung in das Bild seines Sohnes will er dich gebrauchen als sein Zeuge, um diese Botschaft anderen Menschen weiterzusagen. Aber das Entscheidende ist, dass Jesus groß gemacht wird in deinem Leben und in dem Leben der Menschen, denen du von ihm erzählst. Ich wünsche euch von ganzem Herzen hier in Borken, dass euch das mehr und mehr gelingt. Dass ihr immer wieder Mut habt, euch aufzumachen bei allem Gegenwind, bei allen Herausforderungen, sei es innerhalb der Gemeinde, wo man manchmal auch seine Herausforderungen hat, oder Schwierigkeiten von außen, von Familienangehörigen, die das nicht nachvollziehen können, warum ihr plötzlich so fromm geworden seid und die euch sagen, das muss man doch alles nicht so eng sehen. Dass das euer Ziel ist. Jesus soll groß gemacht werden in meinem eigenen Leben. Ich brauche noch so viel Veränderung an meinem Herzen. Und dazu gebraucht er uns ja auch. Ja. Ein Thema fand ich ganz bezeichnend in der Allianz Gebetswoche im nächsten Jahr hineingestellt an den Schleifstein der Gemeinde. Das hört sich schon spannend an, ne? Wo es dann reibt und knirscht und ja, mal gespannt, was diese Abende bringen werden. Aber ich glaube, darum geht es, dass wir verändert werden in das Bild Jesu Christi und sein Evangelium von der Gnade anderen Menschen weitergeben. Was daraus wird, das dürfen wir getrost Gott überlassen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Aber wir dürfen offen sein und erleben, einmal vor ihm zu stehen mit anderen Menschen, die vielleicht durch unser Reden, durch unser Leben, durch die Art und Weise, wie wir mit Problemen umgegangen sind, ein Segen und Zeugnis sein konnten, dass wir dann gemeinsam diesen großartigen Gott und das Lamm auf dem Thron anbeten werden. Der Lobpreis, den wir hier auf Erden geben können durch unser Leben in der Welt da draußen oder auch hier im Gottesdienst, ist ja nur ein kleiner Abklatsch davon, aber hier können wir schon mal üben, wie das dann da oben sein wird. Das wird noch viel besser sein, da gibt es dann keine Generalprobe, da werden wir dann fähig sein, von ganzem Herzen Gott die Ehre zu geben, die ihm wirklich gebührt. Und ich möchte uns jetzt einladen, dass Anna und Team uns mit hineinnehmen in den Lobpreis dieses gewaltigen Gottes. Amen.